Ja, ein herzliches Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier aus dem Abundi-Standort in München. Herzlich willkommen zum Marktupdate an diesem 2. Juni 2022. Ich begrüße Sie ganz herzlich, wo immer Sie uns heute zugeschaltet sind. Wir haben ja immer Teilnehmer aus Deutschland mit dabei, aus Österreich und der Schweiz. Mein Name ist Peter Bartschüber, ich bin hier Managing Director bei Amundi, aber heute bin ich hier Moderator und es wird wie immer eine spannende Stunde. Aktuelle Unwägbarkeiten, wirtschaftliche und politische Ereignisse einzuordnen, das ist Ziel dieses Calls, mit Ihnen gemeinsam aber auch Raum zu geben für Fragen, die Sie haben. Wir werden einen Ausblick geben über die Perspektiven noch in diesem Jahr aus einer Amundi-Sicht. Wir werden aber auch Hintergründe beleuchten und auch nochmal einordnen, was das für Sie bedeutet, wenn Sie entweder selbst oder mit Ihren Kunden finanzielle Entscheidungen treffen müssen und wollen. Dafür haben wir heute zwei hochkarätige Gäste wieder live im Call. Ich begrüße ganz herzlich Thomas Kruse, unseren Amundi Chief Investment Officer hier am Standort Deutschland. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Und ebenso besonders herzlich begrüße ich unseren heutigen Gastredner, den Luxemburger Jurist und Bankmanager Yves Mersch, uns allen bekannt als ehemaliges Mitglied des EZB-Direktoriums und auch als ehemaliger Präsident der Luxemburger Zentralbank. Willkommen, Herr Mersch. Wir freuen uns ganz besonders, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Sie sehen auf dem Bildschirm, wir haben wieder einige gute, inhaltsreiche Folien für Sie vorbereitet, die wir Ihnen sehr, sehr gerne im Nachgang zuschicken werden. Aber besonders interessant sind für uns natürlich Ihre Fragen. Deswegen, wie immer, unten rechts gibt es den Chatpost. Stellen Sie die Fragen, die Sie interessieren, dort ein und wir werden schauen, dass wir die im Rahmen dieses Calls beantworten können. Kommen wir jetzt zur Präsentation und zu den Folien zur Marktsicht von Amundi und auch zur Marktsicht von unserem CIO Thomas Kruse. Thomas, jetzt wenn ich so drauf schaue, ich habe gerade nochmal die Märkte an meinem PC gecheckt, das ist eine Fülle von Informationen, aber möchte ich auch sagen, Emotionen zu verarbeiten für alle Investierenden und für alle, die hier im Call sind. Die Welt aus meiner Sicht scheint immer mehr fragmentiert zu sein. Das Wachstum verlangsamt sich, der Preisauftrieb hält auf der anderen Seite unvermindert an. Stagflationsrisiken nehmen wieder zu. Es gibt Unsicherheiten bei der Einschätzung des politischen Handlungsspielraums, aber auch der geopolitischen Lage, Stichwort Ukraine-Russland-Krise. Das wird die Volatilität und so auch unsere Einschätzung in vielen Bereichen weiter hochhalten. Jetzt kommen die Aktienmärkte irgendwie gefühlt langsam in positiveres Fahrwasser. Und da würde ich dich bitten, gib doch am Schluss nochmal eine Einschätzung. Wo stehen wir da? Stehen wir vor einer vielleicht sogar fundamentalen Erholung oder kann es sich um eine Bärmarktrallye handeln? Ordne das jetzt bitte für uns ein. Wo stehen wir und wie könnte es weitergehen? An dich bitte, Thomas.
Lieber Peter, das mache ich natürlich gerne und ich glaube, Emotionen ist ein schönes Stichwort vor dem Hintergrund, welche Vielzahl an Krisen wir jetzt eigentlich über die letzten 6 Monate bekommen haben, zu verarbeiten haben und dementsprechend auch einen klaren Blick für die Märkte bekommen müssen. Damit möchte ich Sie herzlich willkommen heißen, sehr geehrte Damen und Herren. Und wie gesagt, wenn ich jetzt auf die Krisen der letzten Monate schaue, dann war sicherlich das Thema Inflationsanstieg auf Niveaus, die wir uns so hätten nicht vorstellen können, sicherlich etwas, was uns hauptsächlich in Atem gehalten hat, gerade im Hinblick, dass verbunden mit Anstiegen auf über 8% letztendlich die Notenbanken und hier allen voran sicherlich die US-Notenbank Fed gefordert war, ihre ursprünglich moderate Zentralbankpolitik doch deutlich restriktiver zu gestalten. Mit Überschreiten der Höchstkurse, wir haben jetzt leicht geringere Inflationsdaten, sowohl was die Headline-Inflation in den USA betrifft, aber auch die Kerninflation, entspannt sich zumindest mal die Diskussion um die Notenbankpolitik. Und ich möchte behaupten, dass gerade in den letzten Tagen und Wochen ein Stückchen mehr die Auswirkungen dieser restriktiven Notenbankpolitik auf die Konjunktur in den Vordergrund tritt. In diesem Falle auch die gute Frage von Peter Bartschüber, die ich natürlich gerne adressieren möchte, wie weit können die Aktienmärkte davon profitieren. Wir haben aus diesem Grunde, und Sie sehen die Folie bereits, auch die Konjunktur und die Politik an den Beginn unserer Folie mit den aktuellen Themen gestellt. Da ist zu bemerken, dass nach dem starken Einbruch, den wir nach der Invasion Russlands in die Ukraine bekommen haben, der IFO-Geschäftsklimaindex sich jetzt auf den zweiten Monat in Folge leicht verbessern kann. Wir werden hier mal etwas auf die Details eingehen, auf einer der weiteren Folien. Nichtsdestotrotz, wir sehen auch, dass die hohe Inflation, die wir haben, die Einzelhandelsumsätze im Mai bereits deutlich sinken lässt und damit Spuren nach sich zieht. Auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt natürlich seit 1. Juni das erste Mal dieses Entlastungspaket der Regierung in Kraft treten sehen und dementsprechend auch Veränderungen sich ergeben werden. Insgesamt muss man sagen, wenn man sich die Frühindikatoren anschaut, in der Eurozone leicht rückläufig, aber eben auch noch nicht so stark wie, und der Peter Bartschäfer hat das Thema Emotionen angesprochen, man hätte vielleicht vermuten können, gerade auch aufgrund des Krieges Ukraine-Russland. In den USA muss man sagen, das Verbrauchervertrauen trübt sich wieder ein, nachdem wir 2-3 Monate in Folge jetzt gestiegen waren. Hintergrund sind mit Sicherheit die Inflationsaussichten, aber worauf wir auch eingehen werden, die Verschuldungssituation der Konsumenten. Andererseits kann man sagen, das hohe Zinsniveau zeichnet sich auch deutlich am Immobilienmarkt ab. Hingegen dazu hat sich der ISM-Index speziell im Verarbeitungsgewerbe überraschend eher verbessert, denn verschlechtert. Auch darauf möchten wir nachher etwas näher eingehen. Ein Aspekt, der jetzt in jüngster Zeit dazu gekommen ist, sind sicherlich die harten Lockdowns in China. Wenn ich daran denke, dass man Shanghai für lange Zeit, fast 2 Monate, in einen Lockdown versetzt hat, ähnlich Peking, was natürlich auf die Lieferketten Einfluss haben wird, was aber vor allen Dingen auch auf die Wirtschaft in China Einfluss haben wird. Auch darauf möchten wir näher eingehen. Wir sehen jetzt, dass gerade die harten Lockdowns in Shanghai zurückgedreht werden und auch die chinesische Regierung in der letzten Woche bekannt gegeben hat, dass sie mit 33 konkreten Maßnahmen, die sie jetzt zügig umsetzen möchte, die Wirtschaft auch im zweiten Halbjahr wieder etwas ankurbeln möchte. Die Abkehr von einem harten Lockdown war leider nicht dabei. Also insofern müssen wir hoffen, dass es hier nicht weitere Corona-Einbrüche gibt. Ich sagte es bereits, die letzten Monate waren vor allen Dingen geprägt von einer Diskussion um eine restriktivere Notenbankpolitik. Aktuell kann man sagen, wir haben zumindest für die kommenden Monate einigermaßen Klarheit, welche Schritte wir zu erwarten haben. Da bleiben jetzt für den Juni und für den Juli jeweils Zinsschritte in Höhe von 50 Basispunkten. Dann aber auch die Aussicht durch die Kommentare der Notenbank daraufhin zumindest mal eine neue Bewertung der Geldpolitik zum Jahresende vorzunehmen, was die Zinsen im langfristigen Bereich in den USA auch von Niveaus über 3% zwischenzeitlich hat deutlich wieder runterkommen lassen auf 2,75 und damit natürlich auch Luft zum Atmen gibt. Seitens der EZB gehen wir davon aus, dass das Quantitative Easing Programm, also das Anleihekaufprogramm, beendet werden wird und im Juli auch ein erster Zinsschritt erfolgen wird. Wir gehen davon aus, dass es ein Zinsschritt in Höhe von 25 Basispunkte sein wird, woraufhin wir im weiteren Verlauf des zweiten Halbjahres noch einen zweiten Zinsschritt sehen werden. Wenn man sich die Märkte auf der rechten Seite hier für den abgelaufenen Monat Mai anschaut, dann kann man sagen, wir haben zwischenzeitlich eine hohe Volatilität gehabt. Gerade in den Aktienmärkten hatten wir Zeiträume von 6-7 Wochen mit fallenden Kursen, wenn man sich immer die Wochenperformance anschaut. Diese konnten wir gerade zum Ende des Monats hin verlassen, diese Abwärtsperiode zumindest mal für den kurzen Zeitraum. Die Aktien in Europa haben leicht positiv tendiert. In Amerika, gemessen am S&P 500, immerhin fast nahezu bei Null oder leicht geringfügig positiv. Staatsanleihenrenditen in Europa eher gestiegen, in Amerika deutlich gesunken. Ich sprach es bereits an, weil man hier einen Ausblick bekommen hat, dass es eben nicht eine dauerhaft restriktivere Notenbankpolitik wird, sondern dass man sich das auch anschauen wird im Rahmen der Daten, wie weit die Konjunktur unter Umständen bereits reagiert auf die getroffenen Zinserhöhungen. Die Währungen Euro-Dollar leicht angestiegen, die gleiche Argumentation, und der Ölpreis zieht wieder stärker an, auch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich die Diskussion gehabt haben, dass wir in Europa ein Ölembargo zumindest haben durchbringen wollen. Es wird jetzt zwar nicht in vollem Umfang erfolgen, aber zumindest in geringerem Umfang hat sich das sicherlich auch auf den Ölpreis ausgewirkt. Schauen wir mal auf die nächste Seite. Und damit zumindest einmal noch auf die Inflationszahlen. Ich sagte es bereits, in Amerika haben wir lange Zeit steigende Inflationszahlen gehabt. In Europa hängen wir in etwa 6 Monate hinterher. Wir haben aber auch hier bereits erwartet, dass wir einen deutlichen Anstieg bekommen werden. Und die Daten, die jetzt in den letzten 1,5 Wochen gekommen sind, deuten darauf hin, dass wir in Deutschland eine Inflation in Höhe von 7,9% haben, in der Eurozone sogar in Höhe von 8,1%. Tatsächlich verglichen mit den USA verharrt aber die Kerninflation immerhin noch einem etwas niedrigeren Niveau. Wir sind in der Eurozone bei 3,8. Verglichen mit der letzten Kerninflation der USA, die weiterhin bei 6,3% liegt. Sie ist zwar auch da etwas runtergekommen, aber der Unterschied bleibt bestehen. Schaut man auf die rechte Seite bezüglich Deutschland, so muss man allerdings vermuten, dass der Druck auf die Konsumentenpreise weiterhin hoch bleiben wird, denn die Produzentenpreise sind auch im abgelaufenen Monat weiterhin deutlich gestiegen. Also es ist damit zu rechnen, dass, wie gesagt, auch hier tatsächlich die Inflation weiter ansteigen wird. Das Handelsblatt hat in seiner Ausgabe vom 27.05. die Frage in den Raum gestellt, wie weit denn diese aktuellen Krisen tatsächlich zu einem perfekten Sturm sich zusammenbrauen könnten und was das für Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben könnte. Und ich glaube, damit spricht man sehr schön diese Emotionen an, die der Peter Bartstöber vorhin angedeutet hat. Sie sehen es unter dem Bild, was so im Handelsblatt auf der ersten Seite abgedruckt worden ist. Die Unterüberschrift ging in die Themen Krieg, Inflation, Rezessionsangst und letztendlich jetzt auch noch das Thema harte Lockdowns in China, neuerliche Verwerfungen der Lieferketten, mögliche Auswirkungen aber auch auf die Gesamtweltwirtschaft, denn letztendlich haben wir für unsere Schätzungen bezüglich des chinesischen Bruttoinlandsprodukts die Schätzungen zurückgenommen von ursprünglich 4,8% Anfang des Jahres auf jetzt 3,5%, was natürlich auch den gesamten weltwirtschaftlichen Handel betrifft und dementsprechend auch gerade Länder in Europa, die von hohen Export Richtung China profitieren, wird es zusätzlich nochmal in Mitleidenschaft ziehen. Aus meiner Sicht lohnt sich das in diesem Zusammenhang gerade dieses Thema etwas näher sich anzuschauen, zumal ja auch dieses Bild gerade auf einer so renommierten Zeitung deutlich zeigt, wie pessimistisch die Stimmung inzwischen tatsächlich für die Weltwirtschaft angekommen ist, auch wenn es natürlich hier als eine Frage ausgedrückt worden ist. Schauen wir mal eine Seite weiter. Da sehen wir dann schon, wie weit Europa anfälliger ist, nicht nur für die kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir jetzt in der Ukraine haben, nein, vor allen Dingen aber auch aufgrund der härteren Lockdown oder länger anhaltenden Lockdowns, die wir nach der Corona oder während der Corona-Krise gehabt haben, sind wir zwar, was das Bruttoinlandsprodukt betrifft, immerhin über dem Niveau von vor der Corona-Krise angekommen. Sie sehen hier die hellblaue Linie für die Eurozone. Euro Area ist das EA, was wir darunter in der Nomenklatur lesen können. Damit gemeint sind wir drüber, aber bei weitem nicht in dem Maße, wie es in den USA der Fall ist, die hier dunkelblau angezeichnet. Schauen wir auf die binnenwirtschaftlichen Daten, gerade den privaten Konsum, dann schaffen wir jetzt gerade mal per Q4 2023 das Niveau zurückzuerobern, was wir ursprünglich mal vor der Corona-Krise gehabt haben. Die USA ist hier bei weitem höher, circa mit einem Wachstum von 8,5%. Und auch die Anlageinvestitionen lassen in Europa zu wünschen übrig. Das heißt, das Risiko oder sagen wir die Unsicherheit, gerade jetzt auch mit der kriegerischen Auseinandersetzung, Sie sehen die Verflachung, sowohl was den Konsum betrifft, als auch die Anlageinvestitionen jetzt gerade im Q1 22 zeigt deutlich, diese Unsicherheit wird sich in Europa bemerkbar machen. Nicht nur natürlich aufgrund des direkten Handels mit Russland oder mit der Ukraine, sondern vor allen Dingen aber auch aufgrund der Energieabhängigkeit, die wir hier in der Eurozone haben und dementsprechend auch aus der Unsicherheit des Krieges, das kaum hier investiert ist zurzeit. Wir werden also in Summe deutlich zurückbleiben hinter Ländern wie die USA, die deutlich stärker aus der Corona-Krise wieder herausgekommen sind. Die nächste Seite zeigt uns mal den IFO-Geschäftsklima-Index und ich sagte es bereits, den zweiten Monat in Folge, wo wir uns leicht verbessern. Dazu muss man allerdings sagen, dass wir natürlich nach der Invasion Russlands in die Ukraine einen deutlichen Rückgang haben hinnehmen müssen. Nicht nur was das Gesamtgeschäftsklimaindex, den Gesamtgeschäftsklimaindex betrifft, sondern vor allen Dingen die Geschäftserwartung. Gerade die Geschäftserwartungen erholen sich jetzt auf einem relativ niedrigen Niveau. Die tatsächliche Lage allerdings hat sich sogar verbessert, verglichen mit dem Monat Februar, also sprich mit dem Monat vor Invasion in die Ukraine. Und Clemens Püst, der Leiter des IFO-Instituts, hat es auch gesagt, in einer Pressekonferenz von Rezession ist hier momentan zumindest mal noch nichts zu erkennen. Wir werden später auch noch sehen, was die Eurozone betrifft. Wir befinden uns immer noch in einem robusten Wachstum, was zwar leicht zurückkommt, aber, und das beschreibt eben die Geschäftslage, im Moment läuft es relativ gut, nur die Geschäftserwartungen gehen deutlich zurück. Schaut man sich die einzelnen Bereiche an, dann ist es nicht verwunderlich, das Bauhauptgewerbe leidet natürlich deutlich unter dem Thema Zinserhöhungen. Das verarbeitende Gewerbe sicherlich auch davor, dass es wieder zu Lieferengpässen gekommen ist, dass es durchaus Versorgungsengpässe bei Vorprodukten geben kann. Einzig der Dienstleistungssektor sieht einigermaßen gut aus und kann sich oberhalb der Nulllinie jetzt wieder halten. Wie gesagt, das verarbeitende Gewerbe hat sich leicht verbessert dahin. Der Handel geht auch nochmal deutlich zurück. Also insofern verschiedene Aspekte, die man hier betrachten muss, aber in Summe, wie gesagt, noch nicht unbedingt Anzeichen, dass wir hier in eine Rezession abrutschen. Dafür hätten dann auch die Geschäftslage oder auch der Gesamtgeschäftsklimaindex sich zumindest jetzt in den letzten Monaten nochmal deutlich verschlechtern sollen. Schauen wir uns das im internationalen Vergleich einmal an. Auf der linken Seite die Einkaufsmanager-Indizes. Der chinesische Wert fehlt uns hier noch, weil ein Teilindex fehlt und wir schauen auf die Gesamteinkaufsmanager-Indizes. In Summe kann man sagen, China wird sich erholen, aber auf einen Wert leicht unterhalb der 50, vermutlich so in die Richtung 47. Von den niedrigen Werten, die wir tatsächlich mit dem Lockdown irgendwo bekommen haben in China selber. Sie bleiben also unter 50 und deuten damals darauf hin, dass die Wirtschaft sich in China etwas eintrüben wird auf Sicht der kommenden 6 Monate. Ich sage das allerdings bereits, die chinesische Regierung ergreift Maßnahmen, um hier tatsächlich die Wirtschaft auch wieder zu stimulieren. Das gibt Anlass zur Hoffnung, dass es gerade Richtung 2023 durchaus auch für die Weltwirtschaft eine leichte Dynamik sich entwickeln kann, die natürlich zum Positiven beitragen könnte. Das, was ich eben für Deutschland angesprochen habe, dass die Wirtschaft zumindest robust bleibt, sieht man auch an den Einkaufsmanager-Indizes für die Eurozone und die USA. Wir bleiben, leicht rückläufig zwar, aber wir bleiben über der 50er-Linie, was eher auf Wachstum bedeutet. Ein bisschen Sorge macht uns die rechte Seite, die City Economic Surprise Indizes. Hier misst man im Prinzip zum Vergleich dessen, was erwartet worden war, wie dann die tatsächlichen Zahlen ausgefallen ist. Und man sieht, speziell in China und den USA, sind die Zahlen gemessen an den Erwartungen eher negativer. In der Eurozone plus minus null ungefähr. Hier haben wir allerdings aufgrund des Krieges auch durchaus etwas schwächere Erwartungen gehabt. Aber in den beiden anderen Ländern kommt die Konjunktur leicht zurück. Das mag ein Zeichen der Notenbankpolitik sein, das mag ein Zeichen der Inflation sein. Wir schauen uns das in den drei mal am Beispiel des verarbeitenden Industrie in den USA im Einkaufsmanager-Index an, auf der nächsten Seite. Hier sehen wir in Summe der Indikator bei 56,1, sogar eher gestiegen gemessen an dem, was erwartet worden war. Wir kommen von 55,4 aus dem Vormonat. Speziell auch die Neuaufträge sind leicht angestiegen von 53,5 auf 55,1. Spannend ist allerdings auch die Preiskomponente. Hier geht es um Preise für Vorprodukte. Es entspannt sich also die Situation geringfügig, möchte ich behaupten. Wir sehen, dass wir bereits seit November 2020 hohe Preise bei Vorprodukten haben. Jetzt kommt es etwas zurück, zumindest in den USA. Und auch der Bereich Beschäftigung, den wir hier angedruckt haben, ist das erste Mal seit längerer Zeit im Bereich unter 50. Das heißt, auch die Beschäftigungssituation hat sich für die USA zumindest was das verarbeitende Gewerbe betrifft, etwas entspannt. Insofern leicht positiv und auch eine robuste Zahl. Interessant finde ich in diesem Hinblick, auch wenn wir mal, jetzt greife ich ein Stückchen voraus, den Arbeitsmarkt, die Arbeitsmarkterwartungen für den kommenden Freitag sich anschaut. Wir hatten im letzten Monat noch einen Lohnzuwachs year over year von 5,5%. Der wird leicht niedriger erwartet mit 5,2. Auch die Partizipationsrate, das heißt, der Anteil der amerikanischen Bevölkerung, der am Arbeitsmarkt teilnimmt, sollte leicht steigen. Hat sicherlich etwas damit zu tun, dass die Inflation relativ hoch ist und sie auch sicherlich mit höheren Preisen zu kämpfen haben, was teilweise es notwendig macht, dass man im Vergleich zur Corona-Phase durchaus sich wieder damit beschäftigt, einen Zweitjob anzunehmen. Also insofern, es entspannt sich vielleicht etwas die Situation am Arbeitsmarkt für die Zukunft. Schauen wir mal eine Seite weiter, dann sind wir auch bereits bei den Konsumentenausgaben. Auf der linken Seite haben wir uns mal die Verbraucherverschuldung gegenüber, im Anstieg gegenüber Vorjahr angeschaut. Und ist es nicht verwunderlich, dass wir generell angestiegen sind, weil im Vergleich zu 2020 kann man sagen, wir hatten einen langen Lockdown, wir hatten durchaus diese Paychecks oder diese Schecks, die ausgezahlt worden sind, als Corona-Hilfe, insofern auch die Sparquote stark gestiegen ist. Aber dass wir ein neues Rekordhoch bei der Verbraucherverschuldung erreicht haben, mag dann doch überraschen und zeigt auch die Notwendigkeit, zum einen möglicherweise stärker wieder am Arbeitsmarkt teilzunehmen, auf der anderen Seite aber auch die Auswirkungen der hohen Inflation. Die damit einhergehende Zinsanstiege seitens der Notenbank sehen wir auf der rechten Seite, gemessen an der rechten Grafik, wo wir invers die 30-jährigen Hypothekenzinsen abgebildet haben. Das heißt, diese hellblaue Linie fällt zwar, aber es heißt, die Zinsen sind angestiegen von einem Niveau von ursprünglich mal um die 3% inzwischen auf 5,3%, was dann auch dazu führt, dass die Neubauverkäufe bereits jetzt in den letzten anderthalb Monaten deutlich zurückgegangen sind. Also das heißt, die Notenbankpolitik, die gestiegenen Zinsen machen sich auch im Immobilienmarkt deutlich bemerkbar. Insofern, wenn wir jetzt eine Seite weitergehen und jetzt kommen wir auf die Frage, die der Peter Bartstüber vorhin mal angesprochen hat. Wir haben jetzt seit, sagen wir mal, Beginn des Jahres, seit Jahreswechsel, deutliche Abwärtstrends, was die amerikanischen Indizes betrifft. Und ich habe hier bewusst die amerikanischen Indizes gewählt, weil in Europa haben wir natürlich im Februar noch eine stärkere Delle mit der Invasion Russlands in der Ukraine gehabt. Aber in Amerika durchaus etwas ein neutraleres Bild, weil wir eben auch nicht so stark von der Energieabhängigkeit betroffen sind, weil wir weiter weg sind, weil die Unsicherheiten sich nicht so stark ausprägen. Ich sage es bereits, Abwärtstrends ja. Bedingt auch durch die Krisen, die ich jetzt alle angesprochen habe, in Teilen aber auch vielleicht zu tief, was dieses Sentiment, worauf ich vorhin hingewiesen habe, was die Stimmung an den Kapitalmärkten betrifft, ausgedrückt auch in diesem Bild des perfekten Sturms, vielleicht seinen Ursprung hat. Es besteht jetzt nicht unbedingt die Hoffnung, dass die Konjunktur sich sprunghaft verbessern wird, aber was Sie eben gesehen haben, zumindest für den Moment sind die Konjunkturaussichten durchaus einigermaßen robust. Die Tatsache, dass die Notenbank momentan ihre Notenbankpolitik in Amerika nicht restriktiver gestaltet, sieht man auch auf der rechten Seite im Ausdruck der 10-jährigen US-Zinsen, die irgendwo bei 3,2% zumindest mal einen Hochpunkt für den Moment erreicht haben. Wir haben leicht rückläufige Inflationsdaten, allerdings auf einem extrem hohen Niveau. Das kann sicherlich nicht das Ziel der Notenbank sein. Aber die Aussicht, dass man die Auswirkungen, die man mit den jetzigen Zinserhöhungen tatsächlich bekommen wird, im zweiten Halbjahr, September, Oktober, sich anschauen und neu bewerten wird, lässt uns zumindest mal im 10-jährigen Zinsbereich einen vorläufigen Hochpunkt gefunden haben. Also insofern würde ich mal behaupten, wir sehen zumindest mal immer Gegenbewegungen am Aktienmarkt und haben auch die Chance in eine Seitwärtsbewegung, dass wir kurzfristig oder auch bis Ende des Jahres tatsächlich an die alten Höchstkurse herankommen, davon ist nicht auszugehen, denn wir müssen konstatieren, die Konjunktur wird sich abschwächen. Das ist auch notwendig, damit die Inflation ein Stück runterkommt. Bestenfalls bekommen wir dann für 2023 wieder bessere konjunkturelle Aussichten. Was haben wir verändert an unserer Positionierung? Das ist durchaus interessant. Wir nehmen nochmal unser Risiko geringfügig nach unten, hier speziell auch aus der Aktienseite raus. Und wir haben unser Multi-Asset-Papier, was wir gestern veröffentlicht haben, durchaus damit überschrieben, eine Rotation raus aus Aktien, tatsächlich aber wieder rein in Investment-Grade Corporates, also in Unternehmensanleihen mit einem Investment-Grade-Rating. Und wir sagen auf der anderen Seite, wir werden uns aufgrund der Unsicherheiten, die natürlich weiter bestehen, breiter diversifizieren, indem wir auch stärker noch in Öl investieren. Was auch auffällig ist, ist auf der rechten Seite in der oberen Grafik, in den vergangenen Jahren, wo wir immer den Impuls bei Krisen seitens der Notenbanken gehabt haben, wo also viel Liquidität auf den Markt gekommen ist, sind die Aktienmärkte in der Breite gestiegen. Wir haben das hier mal abgebildet, indem wir verschiedene Quintile gebildet haben, entsprechend der Bewertung des S&P 500. Sie sehen auf der rechten Seite, sprich die 100 Aktien des S&P 500, die am höchsten bewertet gewesen sind, auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses und die zweite Spalte von links, die am niedrigsten bewertet gewesen sind. Es gab kaum einheitliche Unterschiede. Seit Beginn des Jahres allerdings, die hellblauen Bereiche, sieht man sehr wohl, dass speziell die hochbewerteten Aktien, die Technologietitel vielfach, gerade solche, die eben auch ihre Profite in der Zukunft generieren, sehr viel stärker verloren haben als speziell die Titel, die jetzt sehr negativ oder die sehr niedrig bewertet waren, dementsprechend hier sogar eine positive Performance erzielen konnten. Wir sagen also ganz klar, 2022 ist ein Selektionsjahr und konzentrieren uns auf Titel im Value-Bereich, speziell im nicht-zyklischen Value-Bereich, würden aber auch stärker solche Qualitätstitel hinzumischen, die über ein robustes Gewinnmodell verfügen, das heißt, nicht zu hoch verschuldet sind, eine hohe Markenbekanntheit haben, eine starke Marktposition, somit ihre Margen verteidigen können. Das sind die Titel, die wir momentan auswählen. Und das alles bei einer Übergewichtung in den USA aufgrund der Risiken, die wir in Europa haben. Interessant auch auf der Rentenseite, dass wir unsere Durationsposition, wo wir lange Zeit eine ausgeprägte Short-Duration-Position hatten, das heißt im Prinzip die Duration unsere Anleihen eher runtergefahren haben. Hier reduzieren wir diese Untergewichtung oder diese niedrige Duration langsam wieder und kommen auf ein neutrales Niveau zurück. Immer auch unter dem Aspekt, dass ich sagte, vor allen Dingen im US-Investment-Grade-Corporate-Bereich würden wir uns stärker engagieren. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und stelle mich gerne Ihren Fragen.
Ja, vielen Dank, lieber Thomas, für diese Einschätzung, insbesondere für diese wirklich sehr, sehr interessante letzte Folie. Und da gibt es auch gleich eine Frage zu stellen, die darauf aufbaut, nämlich angesichts der Inflation und instabilen Korrelationen zwischen den einzelnen Anlageklassen sollten Anleger eine zusätzliche Diversifizierung anstreben. Du hast ja selber gerade davon gesprochen. Wie kann man das umsetzen, wenn du von einer zusätzlichen Diversifizierung sprichst?
Gut, wie gesagt, ein Aspekt, der sicherlich mehr zur Diversifikation beiträgt, sind die Beimischung von Rohstoffen. Ich würde auch sagen, es gibt auch relativ Value-Strategien, die man beimischen kann. Wir bekommen durchaus gerade in Europa jetzt steilere Zinsstrukturkurven, was Banken helfen könnte. Das heißt, man könnte durchaus auch Banken etwas übergewichten, dafür andere Sektoren untergewichten. Gerade zyklische Sektoren möglicherweise jetzt nicht im Bereich der Rohstoffe, sondern die profitieren natürlich auch von der Knappung, die wir aufgrund des Russland-Ukraine-Konfliktes haben. Also solche Positionen würden wir eher stärken. Denn es ist richtig, die Korrelationen sind natürlich gerade in den letzten Monaten sehr, instabil gewesen auf der einen Seite und das, was aber auch gerade ein Multi-Asset-Portfolio normalerweise auszeichnet, dass sie nicht unbedingt negativ waren, was günstig für ein solches Portfolio ist, sondern in Teilen sogar positiv. Das heißt, mit steigenden Zinsen, also mit negativer Performance auf der Rentenseite, sind auch die Aktien unter Druck gekommen und dementsprechend haben wir da eine positive Korrelation gehabt. Ich glaube allerdings, dass gerade die positive Korrelation momentan sich wieder zurückbilden wird. Denn das, was ich sagte, wir haben im Moment eine Situation, wo wir so eine Art Gleichgewicht bekommen zwischen der Angst vor weiter steigenden Inflationsdaten, aber auch einer Angst vor möglichen Konjunktureinbrüchen, sich so ein bisschen die Waage hält. Das heißt, man kann jetzt sich anschauen, Konjunkturdaten, wenn sie etwas schwächer kommen, könnte man auch immer interpretieren, okay, die Notenbanken wird bei ihrer Revision der Notenbankpolitik vielleicht auch etwas weniger restriktiv agieren, was dann wiederum eine negative Korrelation zwischen Aktien und Renten zur Folge hätte. Also insofern, dieses Gleichgewicht, was wir aktuell haben und nicht mehr die Situation, dass wir mit jeder neuen Inflationszahl noch restriktivere Notenbankpolitik einpreisen, kann ein Stückchen weit helfen, auch ein Multi-Asset-Portfolio gerade wieder in dieser Richtung zu balancieren.
Sehr gut. Und jetzt mal abstrahiert von der Sektorenbevorzugung. Gibt es hier Fragen, wie die Länderverteilung in einem internationalen Aktienportfolio dann ausschauen würde bei uns? Wir haben ein bisschen ein Schiff gemacht, wieder von USA zurück nach Europa. Wie schaut es da aktuell aus bei der Länderverteilung?
Bei der Länderverteilung sind wir ganz klar weiterhin für pro USA. Wir sagen zwar generell sind die Ergebnisschätzungen weltweit relativ hoch. Aber in Amerika rechnen wir durchaus mit einem Gewinnzuwachs in Höhe von 9,5%. Aktuell liegen die Erwartungen leicht über 10%. Aber die Amerikaner sind, wie gesagt, zum einen nicht abhängig von Energieimport fossiler Brennstoffe seitens Russland. Sie sind im Gegenteil Nettoenergieexporteur. In Europa auf der anderen Seite haben wir diese Abhängigkeit in hohem Maße. Wir haben auf der anderen Seite auch ein noch stärkeres Geschäftsmodell Richtung Export, Richtung China. Und ich sagte es bereits, China ist jetzt im ersten Halbjahr, speziell im zweiten Quartal, deutlich in Mitleidenschaft gezogen worden, was sich sicherlich auch auf Europa auswirken wird. Insofern eher mal pro USA und weniger pro Europa. Mhm. Auf der anderen Seite kann man sagen, China unternimmt jetzt wiederum den Versuch, die eigene Wirtschaft zu stimulieren mit klaren und konkreten Maßnahmen. Hier besteht durchaus Fantasie, dass sich das im zweiten Halbjahr positiv auswirken könnte. Da würde ich durchaus mal näher hinschauen, inwieweit man hier auch unter Umständen sich wieder stärker engagieren möchte, ist vielleicht noch einen Schritt zu früh.
Ja, sehr gut. Ich glaube, da ist der ein oder andere wichtige und inspirierende Aspekt mit dabei. Ganz herzlichen Dank, lieber Thomas Kruse. Ich habe gerade gesehen, es sind einige Fragen, die zur Zinsentwicklung auch noch gestellt worden sind. Ich würde die gerne jetzt zurückstellen bis zum Vortrag von Yves Mersch, weil ich glaube, da könnte das ein oder andere schon beantwortet werden, beziehungsweise wir stellen es dann einfach als Frage. Also ganz herzlichen Dank, lieber Thomas, für diese Einschätzung. Und jetzt möchte ich gleich zum zweiten Gast kommen, der heute bei uns mit dabei ist. Ich begrüße ganz herzlich Yves Mersch. Herr Mersch, schön, dass Sie dabei sind und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht natürlich im Vorfeld und habe gesehen, das Handelsblatt hat Sie einmal wirklich im positiven Sinne als Urgestein der Währungsunion bezeichnet und damit natürlich auch ja, gewürdigt, dass Sie seit Gründung der EZB und damit seit Einführung des Euro mit über Zinsen und über die Zinsen im Euroraum entschieden haben. Sie waren Präsident der Zentralbank von Luxemburg und lange Jahre auch Mitglied im EZB-Direktorium. Sie setzen sich auch heute noch für eine stabilitätsorientierte Geldpolitik ein, was natürlich hilfreich ist. Der Thomas Kruse hat vorher die aktuellen Inflationsraten genannt von über 8% im Euroraum. Das dürfte vermutlich auch die EZB-Ratssitzung am 9.6. in Amsterdam beeinflussen. Dort ist die nächste Sitzung und es wird bestimmt eine Diskussion geben um eventuell größere Zinsschritte, Stichwort 0,25 oder 0,5. Bin sehr gespannt, wie Sie die aktuelle Lage einschätzen. Bitte an Sie, Herr Mersch.
Vielen Dank, Herr Radstöber. Danke auch für die Einführungen. Wenn Sie mich als Wirtschaftsfachmann vorgestellt hätten, hätte ich jetzt sagen müssen, ich wäre mit Herrn Kruse nicht einverstanden. Denn zwei Economists haben ja wenigstens drei verschiedene Meinungen. Aber da Sie mich als Jurist eingeführt haben, würde ich sagen, ich bin im Großen und Ganzen absolut der gleichen Analysemeinung wie Herr Kruse. Und ich werde nur seine Ausführungen am Rande dann ein wenig ergänzen von meiner Sicht als Zentralbanker und vielleicht auch einige strukturelle Anregungen mit reinbringen, denn man darf ja nicht sich nur auf die Konjunktur basieren, um in die Zukunft zu schauen. Man muss auch sehen, wie weit diese Konjunktureffekte dauerhaft bleiben oder nur Einmaleffekte sind. Es ist schon richtig, dass die meisten meiner aktiven Kollegen, die an den Entscheidungen teilnehmen, noch niemals in ihrem Leben eine Zinserhöhung vorgenommen haben. Denn die letzte Zinserhöhung geht ja auf das Jahr 2011 zurück und da waren die meisten überhaupt noch nicht im Amt. Also kann ich nur den Kollegen dann auch in dieser Hinsicht viel Glück wünschen. Es ist schon richtig, dass was uns in letzter Zeit als Zentralbanker umtreibt, ist natürlich vor allem die Preissteigerungen, die sehr hoch sind, 8,1%. Wenn man dann auch auf die Owner-Occupied Housing, die jetzt noch nicht mit einberechnet werden, aber in Zukunft wohl mit einberechnet werden in der EZB, dann wäre man schon in Richtung fast von 9%. Das hat natürlich gleich nach der prioritären Zielsetzung einer Zentralbank, der Preisstabilität. Aber auf der gleichen Seite sieht man auch, dass wir gestern in Frankreich zum Beispiel für das erste Quartal ein negatives Wirtschaftswachstum erlebt haben von minus 0,2%. Und in dieser Hinsicht haben wir von der EZB eine Antwort für die Zukunft, die sich nicht in Ziffern ausdrücken lässt, sondern in Literatur. Und die in drei Wörtern zusammengefasst ist. Erstens Optionalität, zweitens Gradualismus und drittens Flexibilität. Um das etwas näher zu verstehen, soll man schon einen Schritt zurücknehmen und auch sehen, wie weit wir die Analyse teilen, die jetzt eben gemacht werden. Wir haben Schocks sowohl für Angebot und Nachfrage erlebt und die waren sehr verschieden. Und die Anpassung der Angebotsseite und der Nachfrageseite auf diese Schocks wie Pandemie oder Krieg oder Lieferkettenprobleme war unterschiedlich. Der Erfolg im Deflationskampf durch monetäre und fiskale Unterstützung hat natürlich die Nachfrage unterstützt, aber auch die Preise getrieben, weil die Angebotsseite nicht im gleichen Maße mitgezogen ist. Darüber hinaus sind noch ein Teil der Unterstützungsmaßnahmen, wie zum Beispiel der große europäische Next Generation EU Fund, überhaupt noch nicht ausgegeben. 20% sind das ausgegeben. Der Rest entspricht nur etwa 1,5% des Bruttosozialproduktes des Euroraums. Also war in einer Hinsicht sogar eine gewisse Gefahr einer Überhitzung, auch wenn Konsum und Investitionen im Euroraum immer noch nicht auf dem Niveau vor der Pandemie wieder angekommen. Die Angebotsseite hat natürlich vor allem mit den Lieferengpässen zu kämpfen, aber es wird nicht ein einfaches Zurückkehren zu den Jahren vor der Pandemie geben. Denn wir werden auch die strukturelle Deglobalisierung, oder vielleicht ist das nicht das richtige Wort, aber eine Neuausrichtung unserer Lieferketten ist unterwegs. Es geht heute nicht mehr nur für überall auf der Welt den niedrigsten Preis und just in time zu finden, sondern heute müssen die Lieferketten neu durchdacht werden und die Anforderungen an den niedrigsten Preis werden auch zusätzlich informiert werden müssen mit Überlegungen zur Nachhaltigkeit, zur Sicherheit, und zur Qualität. Und das wird eine gewisse Zeit bedeuten, bis diese neuen Lieferketten wieder sich finden werden. Und das in der Zwischenzeit bedeutet natürlich einen Preisdruck. Die neue Aufstellung wird einen Preis-Level-Effekt mit sich ziehen, das heißt strukturell höhere Preise. Der Krieg ist auch kurzfristig ein Preistreiber. Aber man muss auch über den Krieg hinwechseln. Wenn wir nachher neue Lieferkettenstrukturen haben, werden die nachhaltiger, stabiler sein. Die Qualität wird auch eine Rolle spielen. Der Krieg wird auch einmal an ein Ende kommen. Und was von heute sicher ist, das ist, dass es ein Land Ukraine auch morgen geben wird und ein Land Ukraine, das näher wie eh am Westen angedockt ist und das vom Westen wieder aufgebaut werden wird. Und das ist eine externe Nachfrage an den Westen von über 550 Milliarden Euro. An Kapital fehlt es Europa nicht. Aber auch das wird die Anlageinvestitionen in Europa unterstützen. Eine zweite strukturelle Entwicklung im Krieg ist, dass Europa sich wieder besinnt auf die Notwendigkeit, seine Militärausgaben zu bündeln und zu verstärken. Nun ist natürlich Militärausgaben keine Ausgabe, die das Potenzialwachstum unterstützt. Aber bei der Militärwende, die genau wie die Energiewende auch die Preise treiben wird, weil die Anforderungen an Material und Mineralien stellt, die rar sind, die Militärwende wird auch die öffentliche Investitionen unterstützen. Resurgent Development wird einen großen Anteil der Militärausgaben darstellen und die sind ein Potenzial für ein Spillover für den Privatsektor. Man denkt nur an die Drohnentechnologie, an die Satellitentechnologie und so weiter. Wir werden also in einer gewissen Hinsicht das Wort Effizienz neu erfinden. Und die Effizienz wird nicht nur beim niedrigsten Preis ohne Rücksicht auf Qualität sein, sondern wird heute und morgen wird es eine Effizienz sein, die nachhaltig ist. Und das Gleiche gilt für die Energiewende. Das ist kurzfristig natürlich eine Anpassung der Preise nach oben. Aber wir werden die Energiewende durch den Krieg jetzt noch schneller hinter uns bringen oder anpassen. Und deshalb ist das nicht verwunderlich, dass das Angebot, die Angebotsseite langsamer in den Anpassungen nach der Pandemie ist als die Nachfrage. Aber, was ich eben gesagt habe, bedeutet auch, dass wir es mit einer Reihe von Einmaleffekten, Anpassungseffekten zu tun haben und die uns erlauben, deshalb in der mittelfristigen Hinsicht effizienter zu sein. Und wenn ich jetzt sehe, dass auch in China, und das auf dem Slide sieht man noch China mit dem letzten PMI bei 40 von 100, obschon die letzten Ziffern von gestern auf 48 gestiegen sind. Wenn ich jetzt auch mich auf den Slide 4 berufe, Krieg, Rezessionsangst, finde ich das auch ein wenig reißerisch, denn ich glaube, da sind wir nicht angekommen. Herr Kruse hat zu Recht gesagt, Rezession ist relativ unwahrscheinlich in Europa, auch wenn das Rezessionsrisiko mathematisch einfach ein wenig gestiegen ist, sind wir noch am sehr, sehr niedrigen Ziffer. Es bleibt, dass wir in Europa eine sehr hohe nominale Inflation haben, eine unterschwellige Inflation von auch über 2%, Core Inflation 3,5%. Die Preissteigerung ist auch sehr breit geworden in allen Sektoren, allen Produkten. Am Anfang war es während dem Pandemiebereich vor allem den Services-Sektor, dann ging es über zu den Gütern im Güterbereich, ist jetzt wieder in den Dienstleistungssektor zurückgekommen. Wir sehen, dass für den Sommer die Hotels, die Reisen, der Tourismus voll besetzt ist und dass wir im Gegenteil Probleme haben, auf dem Arbeitsmarkt überhaupt noch Personal zu finden. Und ich möchte in diesem Hinsicht auch auf eine weniger depressive Lektüre vielleicht hinweisen, die heute veröffentlicht wurde von der EZB, und das ist der Survey of Access to Finance of Enterprise. Das ist ein Survey, der bis von 11.000 Unternehmen geführt wurde, davon 10.000 von weniger als 250 Teilnehmern. Und sie haben alle gesagt, ja, Zugang zur Finanz ist nicht unser Problem. Unsere erste Sorge ist im Moment der Anstieg der Produktionskosten durch Energie, aber auch vor allem im Lohnbereich ist die Angst vorhanden, dass das außer Kontrolle geraten könnte. Auf der anderen Hinsicht ist auch die größte Sorge, dass die Unternehmen vor allem nicht die richtige Unterstützung finden auf dem Arbeitsmarkt. Ein Wort eben zu den Lohnsteigerungen. Die Erwartungen der Lohnsteigerungen liegen bei 3,5%. 3,5% das ist ungefähr 2% Inflation oder 2,5% vielleicht und Produktivitätssteigerung. Das liegt im Bereich des Annehmbaren. Das Potenzialwachstum in Europa, wenn es 1,5% ist sozusagen, müsste das hergehen. Besonders nach so vielen Jahren von sehr niedrigen Lohnentwicklungen. Die Reallöhne sind im Gegenteil in Europa immer noch mehr negativ. Und viele Lohnabschlüsse, die sind auf längere Dauer abgeschlossen. Und die sind noch nicht erfallen. Es ist schon richtig, es gibt Pipeline Pressures. Man sieht auch, dass die gearbeiteten Stunden, das immer ein guter Indikator ist für zukünftige Lohndrucke, die sind auch gestiegen. Aber im Moment sieht man in den Statistiken noch keinen unakzeptablen Lohndruck. Und die meisten Unternehmen haben die Lohnforderungen über weniger Profitabilität auch noch immer einpreisen können. Also eine klassische Lohnpreisspirale haben wir noch nicht. Ich bin allerdings dezidiert der Meinung, dass man nicht warten darf, bis eine solche Preisspirale sich entwickelt. Wir haben aber in der Zwischenzeit auch einen Terms of Trade Shock in Europa erlitten, der nach verschiedenen Ziffern zwischen 170 Milliarden Verluste für den europäischen Bürger darstellt und 440 Milliarden, also ein sehr hohes Maß an Verlust von Einkaufskraft. Und teilweise wurde das aufgefangen durch die Benutzung der sehr hohen Ersparnisse, die während der Pandemiezeit aufgebaut wurden. Das Niveau der europäischen Ersparnisse liegt immer noch ein wenig über dem Niveau von 2019, ist aber praktisch auf das Niveau wieder heruntergekommen. Aber wir haben auch einen Bankensektor, der viel stabiler und robuster ist. Und auch wenn das Kreditrisiko gestiegen ist, haben wir es überhaupt noch nicht mit einer Kreditklemme zu tun, der im klassischen Sinn. Das bringt mich dann zu der Frage, was mit den Zinsen? Die EZB hat die Entscheidungsträger haben in vielen Reden gesagt, es ist vorüber mit den Ankaufprogrammen, den Nettoankaufprogrammen, aber es bleibt, dass noch immer 5 Billionen Assets neu investiert werden. Was immerhin auch noch eine Unterstützung für die Wirtschaft darstellt. Aber wenn nichts geschieht an der Zinsseite, dann würde das heißen, durch die angestiegene Inflation würde die negativen Realzinsen noch größer werden und das würde eine noch größere Unterstützung der Wirtschaft in diesem Moment bedeuten, wobei die Wirtschaft im Moment immer noch über Potenzial wächst, auch im schlimmsten Szenario. Die Kommission hat das niedrigste Wirtschaftswachstum angesagt mit 2,7% für dieses Jahr. Wir haben, wie wir auch gesehen haben, den Output Gap geschlossen. Wir haben einen Nairo, der auch auf Inflation hinweist. Also in der Hinsicht würde es nicht genügen, nur die Aufkaufprogramme jetzt zu stornieren, sondern es bedeutet, dass wir auch an der Zinsschraube drehen müssen. Ganz einfach auch, um die Glaubwürdigkeit der Institution zu erhalten. Die Frage bleibt demnach, die Zinsen werden die um 1,5% steigen oder um 2x0,25 im dritten Quartal. Über das dritte Quartal hat die EZB immer wieder angedeutet, dass sie data-dependent ist und dass sie abwarten wird, wie es nachher weitergeht. Und das ist richtig für die Zinsentwicklung und das wird auch richtig sein für die sich einmal anbahnende Tapering-Prozedur, wobei die Bilanzsumme der EZB dann zurückgeführt werden muss. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Der Unterschied zwischen Europa und Amerika ist, dass die Zentralbank im Grunde genommen etwas weniger Druck hat durch die Preiserhöhungen, die im Inland getätigt wurden, sondern durch Import hauptsächlich. Energie und Nahrungsmittel stellen immer noch mehr als die Hälfte der Preissteigerungen dar, auch wenn sie sich in der Zwischenzeit durch Preiskundeneffekte durchgeführt haben. Die Lohnzuwächse, wie gesagt, sind noch nicht in den Statistiken. Man darf allerdings nicht warten, bis die Entankerung der Inflationserwartungen stattgefunden haben. Man kann sich auch die Frage stellen, ob die Märkte es nicht zum Teil auch schon der Zentralbank etwas leichter gemacht haben, dadurch, dass sie die Kreditanforderungen etwas strenger gemacht haben und schon die Zinsannehmung vorweggenommen haben. Deshalb ist es für mich vor allem eine Sache des Gradualismus und ich bin nicht absolut der Überzeugung, dass die EZB in diesem Moment in einer Zwangslage ist, eine 0,50-prozentige Zinserhöhung vorzunehmen und dass sie es mit der traditionellen Vorgehensweise von Schritten von 25 Basispunkten wahrscheinlich belassen werden könnte. Ich möchte hier mal stoppen und dann Zeit für die Frage haben.
Vielen Dank, Herr Mersch. Seht ihr, Sie haben genau mit dem Punkt aufgehört, wo die meisten Fragen auch reingekommen sind. Wären es jetzt 0,25 oder wären es 0,50? Ich interpretiere Ihre Antwort so, lassen wir uns überraschen. Manch einer sieht die 0,25 eher als Trippelschritte an. Aber lassen wir kurz auf ein anderes Thema kommen, mit der Frage an Sie als Insider. Von außen gesehen, und das fragen sich auch einige hier im Chat, sieht es so aus, als ob es zwei Lager im EZB-Rat momentan geben würde. Die Falken und die Tauben, auf der einen Seite Christine Lagarde, ihr Chefvolkswirt Philipp Lane und die andere Seite, die eher ja mehr erhöhen wollen. Ist das ein Konflikt tatsächlich im EZB-Rat oder ist das noch auf dem Niveau einer ganz normalen Diskussion und eines Austausches?
Ich glaube, es hat immer die Lager gegeben, die ein wenig eine größere Sensibilität für die Preisfront gehabt haben. Es hat das Lager gegeben, das eine größere Sensibilität für die Auswirkungen der Zentralbankpolitik auf das Wirtschaftswachstum genommen haben. Aber es ist ganz klar, die einheitliche Meinung ist, dass die EZB einen Vertrag hat und der Vertrag sagt Stabilität der Preise. Und die ist im Moment nicht gegeben. Das ist ganz klar. Die Frage ist also nur, wie wird reagiert? Und deshalb ist auch eine einheitliche Meinung über die drei Prinzipien, die ich angekündigt habe. Das ist Gradualismus, nicht überstürzt handeln, nicht unnötig Zerstörungswut anzeigen und auch verhindern, dass die relative größere Fragilität der europäischen Wirtschaft im Vergleich zu anderen Ländern, dass sie auch nicht Schaden nimmt. Und dann drittens die Flexibilität, solange die Märkte immer noch die verschiedenen Fähigkeiten der europäischen Regierung, ihre Schuld zu bedienen, in Frage stellen könnten, wäre der einheitliche Monetary Transmission Mechanism in Europa in Gefahr. Und das ist auch eine große Einheit im EZB-Rat, dass nicht die EZB die Zinsen senken kann und die Märkte für verschiedene Länder die Zinsen erhöhen. Mhm. Also, um das einfach auszudrücken. Diese drei Prinzipien, der erste ist natürlich die Optionalität und das heißt, dass die Zentralbank die Instrumente einsetzt, die sie glaubt, dass am besten zu der Situation und zu den Daten passen. Und wie gesagt, zum ersten wurde das Ankaufprogramm abgeschafft, weil das Ankaufprogramm auch die meisten ungewünschten Konsequenzen hat. Zum Beispiel auf die Inequality, auf die Liquidität, auf die externe Kapitalnachfrage. Das Aufkaufprogramm hat natürlich auch einen gewissen Druck auf den Exchange Rate ausgeübt und dadurch auch die Energie wieder in Europa verteuert. Also alle diese unerwünschten Nebenwirkungen der Aufkaufprogramme haben dazu geführt, dass diese zuerst zurückgeführt werden. Und das ist auch die Optionalität. In der Zukunft muss man sehen, was ist am meisten zielführend gegenüber der Situation, in der wir uns befinden. Und deshalb wird jetzt das Zinsinstrument wieder verstärkt eingesetzt. Aber es bleibt dabei, dass die EZB auch noch die anderen Instrumente zur Verfügung hat und dass immerhin noch 5 Billionen Euro von Assets einmal zurückgeführt werden sollten.
Sehr gut, vielen Dank für diese Antwort, Herr Mersch. Die ein oder andere Frage ist jetzt heute unbeantwortet geblieben, aber ist kein Problem. Wir werden uns das im Nachgang nochmal anschauen. Wir haben Ihnen versprochen, dass wir pünktlich hier schließen, weil Sie wichtige Anschlusstermine haben. Deswegen an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, lieber Herr Mersch. Ich habe den Eindruck, die Welt wird weiter für uns Investoren unsicher bleiben, aber wir müssen uns unseren Zukunftsoptimismus bewahren. Das haben Sie bewusst angesprochen. Man soll mehr auf die positiven Nachrichten schauen. Unsere Wirtschaft ist doch teilweise robuster, als es den Anschein hat. Also vielen Dank auch nochmal für diese positive Einschätzung. Auch herzlichen Dank an unseren weiteren Experten, an Thomas Kruse, unseren Chief Investment Officer hier aus München von der Mundi. Ja, das soll es für heute gewesen sein, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu diesem Marktupdate-Call. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse. Ich möchte Sie aber noch hinweisen natürlich auf unser weiteres, speziell auf Sie zugeschnittenes Unterstützungsangebot mit weiteren CIO-Calls und Produktupdates. Schauen Sie mal rein, was für Sie mehrwertig sein könnte. Zum Beispiel das nächste ist unser Update-Call am 14.06. zum CPR Global Disruptive Opportunities oder unser nächster CIO-Call am 23.06. wieder mit unserer Helene Windischbauer und als Special Guest Rüdiger Grube, er ist seines Zeichens Aufsichtsratschef des Hamburger Hafen- und Logistikkonzerns HHLA. Wird bestimmt wieder interessant. Ja, mein Name ist Peter Bartstöber und im Namen von Amundi Asset Management wünsche ich Ihnen heute allen einen noch weiteren erfolgreichen und schönen Tag und freue mich auf ein gesundes Wiederhören.